Namaste Sarasvate Deve Gaurani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadesha Dharine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gauravrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Es ist mir eine besondere Freude, euch alle heute willkommen zu heißen. Genau. Before we start, I will say that I will be speaking in the sweetest German language. And those of you who do not understand this language in great detail, we have arranged a highly qualified translator by Rasika Shiromani Bhagavati Devidasi, who will translate from the German with accurate, great accuracy into the English language with many enhanced statements, most probably. So if you need a translation, here's the best translation you can desire. Please go now. Radha Kladini, what is with you? You will. Du sprichst Deutsch eigentlich, ne? Ein bisschen, ja. Gut. Ich möchte euch ganz herzlich willkommen heißen. Ich bin sehr, sehr inspiriert, dass ihr alle gekommen seid, weil ich diese Seminarfolge Sacred Space eigentlich so konzipiert habe, dass es für die gleiche Zuhörerschaft ist. Also ich möchte mich ganz herzlich deswegen bedanken, dass ihr mir treu geblieben seid und über die, es ist eigentlich jetzt schon die vierte Folge dieser Seminarserie und im Großteil alle uns die Ehre eurer glückseligen Gemeinschaft gegeben haben. Ich möchte ganz herzlich auch einige Devotees begrüßen, die neu hinzugestoßen sind. An erster Stelle unser Golahari Prabhu aus Golokadam, direkt importiert aus der spirituellen Welt. Thank you for coming. Unsere russischen Devotees, die inzwischen schon allgegenwärtig sind. Und auch Kanu Priya, das allererste Mal, hat sie das Dharma-Schloss verlassen und ist in einem atemberaubenden Flug von Berlin nach Zürich gekommen. Wir haben richtig sie festhalten müssen, als der Flieger in die Luft hob und landete, weil sie es sehr ungewöhnlich fand. Und einige andere sind auch das erste Mal da. Gut, also ganz herzlich willkommen. Ich sehe, hier ist eine große Blumenpracht. Dankeschön, Ananda Chitta. Vielen herzlichen Dank. Sieht wie eine Bharati-Girlande aus, ist das wahr? Ich kann deine Handschrift inzwischen schon unter den Girlanden wiedererkennen. Auch bereitet es mir besondere Freude, das allererste Mal in einem Seminar von mir Hans Vogel zu begrüßen. Den hatte ich ganz vergessen zu erwähnen. Toll, dass Sie gekommen sind, Herr Vogel. Also das ist es wird eine überwältigend schöne Erfahrung für Sie werden. Das kann ich Ihnen versprechen. Ja, wir haben dieses Seminar so geplant, dass wir heute Abend die erste Session machen. ich nenne sie immer Entering the Retreat, also dass wir ankommen im Retreat. Wir werden dabei eine aktive Meditationsübung machen, die ja inzwischen schon bei diesem Seminar, sagen wir mal ganz, die gehört dazu, weil es um den inneren Raum geht. Wir werden euch auch verschiedene Aufgaben geben und es wird, glaube ich, ganz enlivening sein. Und morgen dann fangen wir mit dem ganz normalen Retreat-Schedule an, der euch dann am Ende der ersten Session noch erklärt werden wird. So, jetzt wollen wir ein bisschen ankommen in diesem Retreat und ich möchte euch zunächst einmal einfach bitten, euch einfach bewusst zu werden über diese Möglichkeit, die wir für dieses Retreat haben. Wir sind zusammen mit guten Devotees Krishnas, mit inspirierenden Gästen also, die alle auf dem spirituellen Weg gehen und auch ihre Erfahrungen gesammelt haben. Das ist eine Zahl und wir werden uns zusammen um ein einziges Thema kümmern, nämlich um Krishnas Offenbarung in Form der heiligen Schriften, ganz spezifisch dem Srimad Bhagavatam. Es ist also eine sehr fokussierte Atmosphäre und etwas, was eigentlich nicht so oft in unserem Leben vorkommt, dass wir wirklich uns die Zeit nehmen können, aus unserer individuellen Lebensgeschichte herauszutreten und in einen neuen Erlebnisraum einzutreten, nämlich den Erlebnisraum, den ein spirituelles Seminar uns gibt. Und ich möchte euch deswegen bitten, eure Zeit wirklich auch gut zu nutzen. Das ist eine einmalige Chance, die wir haben, wo wir wirklich gar nichts zu tun haben, nicht arbeiten müssen, nicht uns um die Verpflichtungen unserer Familie kümmern müssen, nicht mal kochen müssen, das wird für euch erledigt, einfach nur hören und schlafen. Das ist, was wir nicht mal hören. Das ist eigentlich eine unglaubliche Chance, wenn wir uns darüber bewusst werden. Ist ja wirklich etwas, was ganz rar in unserem Leben kommt und deswegen möchte ich euch wirklich bitten, euch ein bisschen einzutunen auf diese Möglichkeit. Na, ein Retreat ist so etwas wie, im Deutschen sagt man, man kommt zur Einkehr, nicht? Man kehrt ein, man geht in sich. Das wird auf einem Retreat gemacht und da sind wir schon gleich bei unserem Thema. Es geht uns ja während dieser Seminare darum, unseren inneren Raum zu betreten, bei uns anzukommen, in der Mitte anzukommen. Deswegen habe ich diese Seminar- oder Retreat-Folge, die 6 einzelne Sections haben. Wir sind jetzt in der 4. angekommen, also über die Halbzeit hinweg schon. Herzlichen Glückwunsch. Wirklich unter dieses große Oberthema gestellt, in den eigenen inneren Raum zu kommen. Dieser innere Raum, das ist etwas, was in der Welttradition, der spirituellen Tradition unseres Planeten Erden ist, etwas ist, was ganz entscheidend ist, ganz maßgeblich. Denn es heißt, dass in diesem inneren Raum alle spirituellen Erfahrungen, die der Mensch macht, stattfinden. Dieser innere Raum im Herzen ist gewissermaßen eine Begegnungsstätte, ein Treffpunkt, wo die Seele Gott treffen kann. Wenn wir vom Herzen sprechen, meinen wir offensichtlich nicht die Pumpe, also das mechanische Herz. Wir meinen auch nicht unbedingt das emotionale Herz, wo wir uns verlieben und uns entlieben. Ein bisschen neue deutsche Vokabeln schaffen, um diesem Phänomen wirklich gerecht zu werden. Wir meinen mit diesem Herz, das spirituelle Herz. Das ist, wo die feine Grenzlinie ist, die die Welt, diese Welt von der spirituellen Welt trennt. Diese kleine Linie, die das Lebewesen von Gott trennt. Hier in diesem spirituellen Herzen können wir tatsächlich den höchsten Herrn treffen. Das ist etwas, was in allen Traditionen der Menschheit bekannt ist. Ihr wisst, wie heißt diese große spanische Mystikerin, Teresa von Avila, die spricht von der inneren Burg, der inneren Festung, dem inneren Schloss. Meister Eckhart, der deutsche Mystiker, spricht von der Kirche im Herzen. Und auch in der Psychologie tritt dieser Raum auf, und zwar als Zwischenraum, der zwischen dem Impuls und meiner Reaktion auf den Impuls besteht. Das heißt, in diesem Zwischenraum besteht meine menschliche Freiheit. Nicht? Wenn etwas mir geschieht, dann kann ich sofort reagieren und unüberlegt in die alten Verhaltensmuster hineinrutschen, die reaktiv sind. Ich könnte aber auch, so sagt die Psychologie, den Zwischenraum ein bisschen ausdehnen und nicht reagieren, sondern mir überlegen, was angebracht wäre. Und dann mitten in den größten Schwierigkeiten meine menschliche Freiheit entdecken. Ganz besonders der Viktor Frankl hat darüber gesprochen, ist vielleicht interessant für euch. Er war jüdischer Abstammung und wurde von den Nazis ergriffen und in ein Konzentrationslager gesteckt, wo er großen Torturen ausgesetzt wurde. Und da entdeckte er, genau da entdeckte er, dass seine Herrscher eigentlich keine Gewalt über ihn hatten, wenn es ihm gelang, in diesen Raum zu kommen und einfach nicht zu reagieren, sondern sich vorzustellen, oh ja, ich stelle mir jetzt mal vor, ich sitze in einer Kirche in Wien und erkläre meinen Studenten, was die Kindheitstraumata von Nazis sind, die deswegen zu solch Gemeintätigkeiten neigen, wie Leute zu quälen aufgrund ihrer anderen Abstammung. Er sagte wirklich, und das hat sich ganz weit ins moderne Denken hineingetragen, dieser Gedanke. Wer es weiß, den Zwischenraum zwischen dem Impuls und der Reaktion zu nutzen, hat seine menschliche Freiheit entdeckt. Finde ich sehr schön. Also ihr seht, wie das Verständnis von dem Sacred Space oder dem Raum im Inneren nicht nur in religiösen Traditionen da ist, sondern auch in der Psychologie und den Naturwissenschaften. Ich könnte viel darüber sprechen, aber hier möchte ich es damit also fast zum Schluss kommen. Ich möchte euch noch eine Sache vorstellen, wie dieser Raum in dem Vaishnavatum beschrieben wird. Ich habe gerade einen philosophischen Angriffsbrief gekriegt aus dem höheren Norden, wo mir vorgeworfen wurde, dass ich etwas Neues erfinde, was eigentlich nicht in dem Vaishnavatum drin war. Und ich habe lächelnd gesagt, ja, du hast noch nicht Bhaktivinoda Thakur gelesen. Und habe dem etwas zurückgeschrieben, was ich euch heute vortragen möchte. Auch wir Vaishnavas wissen von dem Raum im Herzen, dem Tempel im Herzen. Allerdings ist es so, dass wir dort auch einen Altar stehen haben. Und auf dem Altar steht der Herr unseres Herzens. Bhaktivinoda Thakur hat hierüber geschrieben in einem Werk Navadvipa Mahatmya, das ist ein zweiteiliges Werk. Der erste Teil, da beschreibt er, wie er auf eine Pilgerreise durch Navadvipa geht, und auf der Pilgerreise dann sieht, wie sich in dem heiligen Darm ihm Radha und Krishna zeigen. Er beschreibt das sehr schön. Wer von euch hat dieses Werk schon gelesen, wenn ich mal eine kurze Meldung haben darf? Einige von euch. Tolles Werk, wo er beschreibt, wie er also durch Navadvip geht und dann zu den verschiedenen Inseln kommt. Es ist ein Land aus 9 Inseln und dort auf jeder dieser Inseln dann eine ekstatische Verwirklichung von Radha und Krishna hat oder Nrisimhadev oder Lord Chaitanya und so weiter. Und da hat er ein zweites Buch geschrieben, den Brahman-Kanda, wo er Beweise dafür erbringt, aus den heiligen Schriften, dass in Navadvip, in diesem gesegneten Land, eben Radha und Krishna gegenwärtig sind. Und er beschreibt dort einen lichterfüllten, er zitiert da die Chandogya Upanishad, die Mukunda Upanishad und die Chaitanya Upanishad. Ich weiß, dass manche von euch nicht so wahnsinnige Schriftgelehrten sind. Das ist kein Problem in diesem Seminar. Ich werde euch nicht anstrengen. Aber es ist mir wichtig zu sagen, dass das ein total gutes Vaishnava-Verständnis ist. Er fängt so an. Hari Om. Toll. In Brahmapura, der Stadt des Körpers, gibt es einen lotusförmigen Raum, das Herz. Im Zentrum dieses Herzes gibt es den Antara Akash, den Himmel im Inneren. Man sollte diesen Himmel im Inneren suchen, diesen Raum im Inneren. Diejenigen, die diese Welt verlassen, also er spricht vom Tod, und tatsächlich diesen Raum gesucht und gefunden haben, werden Wissen und Erkenntnis besitzen von der höchsten Seele, dem glückseligen Herrn. Und wohin auch immer sie hingehen, werden sie die vollkommene Zufriedenheit mit sich bringen. Was immer eine solche Person sich wünscht, wird erfüllt werden. Und mit dem, was die Person dann bekommt, wird sie voller Glückseligkeit dem Herrn dienen. Schön, ne? So diesen Raum zu finden. Er sagt aber, es gibt Unwissende, die einen versteckten Schatz im Garten, es gibt Menschen, die einen versteckten Goldschatz im Garten nicht gefunden haben. Die gehen täglich über diesen Goldschatz hinweg auf dem Weg zur Arbeit und können ihn nicht genießen. So geht es den Lebewesen, die von Unwissenheit bedeckt sind. Sie können nicht diesen inneren Raum in sich finden. Trotzdem, auch diese Menschen gehen jeden Tag in diesen Brahmaloka, diesen spirituellen Bereich hinein. Selbst in dieser Welt. Aber sie wissen es nicht und können deswegen nicht ewige Glückseligkeit erfahren. Was er damit meint, ist, dass jeder, auch der ganz normale Grözi-Mensch, jeden Tag im Tiefschlaf in diesen Bereich hineinkommt, in diese Bewusstseinsebene hereinkommt, ohne es zu merken. Und dann vom Schlaf aufwacht, wenn ihm mal ein Tiefschlaf vergönnt ist, das ist natürlich die Voraussetzung, und sich einfach nur gut fühlt. Kennt ihr das, wenn man tief geschlafen hat, sich total ausgeruht hat? Und wir meinen hier den traumlosen Schlaf, dass man dann so herauskommt und sagt, alles ist gut. Also ich sage, ich schaffe das oft. Und ich begrüße dann die Leute im Gunga Bhavan, die mit mir leben, immer mit so, und die wundern sich dann: einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist das Buch schon geschrieben worden. Ich fühle mich so gut und stark. Ich war im inneren Raum, allerdings im Tiefschlaf. Durch dieses Seminar, was wir heute machen, werden wir bewusst lernen, in diesen Raum zu kommen und deswegen bewusst dieses Glück erfahren. Das Letzte, was ich hier vorlesen möchte, kommt aus dem Mundaka Upanishad. Es heißt dort: diejenigen, die in wahren Wissen sind, wissen, dass in diesem Raum, umdeckt von einem goldenen Lichtglanz, der reine Herr weilt, der nicht durch Leidenschaft verunreinigt ist und der unteilbar ist, das Licht der Lichten, der Lichter. Also, man weiß nach der Mundaka Upanishad, dass in diesem Raum eben Gott zu finden ist, der umgeben ist von einem Lichtglanz und der das Licht der Lichter ist. Das ist also aus dem Brahman-Kanda von Bhaktivinoda Thakur, sicherlich interessant für euch, die sich so ein bisschen nach dem Hintergrund dieses Wissens fragen. Nun, die Frage, die natürlich gestellt wird, ist, und hier wird es interessant für uns: wie kommen wir in diesen inneren Raum hinein? Die Schriften sagen durch benutzen ein Wort, Absorption, zu Deutsch etwa Vertiefung. Wie würdet ihr Absorption sagen in einer angemessenen deutschen Übersetzung? Vertiefung, nicht? Durch eine Vertiefung. Und dann sagen sie, geben sie verschiedene Disziplinen ran, die aber alle nur das Ziel haben, uns in die innere Vertiefung zu bringen. Wir müssen vertieft sein, versenkt sein, absorbiert sein. Ich glaube, man sagt auch in Deutsch, im modernen Deutsch, absorbt. Wir müssen absorbiert sein, Mathematik. Richtig versunken sein, eingetaucht sein, wie ein Fisch in einen Topf aus Milch. So, das ist das Beispiel, was im Skanda Purana gegeben wird. Ihr lacht. Ja, ein bisschen Tradition muss auch sein. Vertieft sein. Jiva Goswami sagt, gibt als Beispiel wie ein Tuch in einen Bottich mit Farbe, die Farbe des Bottichs annimmt, wenn das Tuch da reingetunkt ist und somit vertieft ist, ja, so wird auch das Bewusstsein des Lebewesens, wenn es in Krishna vertieft ist, versunken ist, dann wird es eine spirituelle Färbung bekommen. So, diese Vertiefung wollen wir heute lernen. Wir wollen zu dieser Vertiefung kommen durch einen einzigen Weg, nämlich das Swadhaya nennt man es in den Upanishaden, oder das Studium der heiligen Texte, kurz Vaishnavas, des Bhagavatams. Wir werden lernen, in diesem Seminar total absorbiert zu werden in das Srimad Bhagavatam. Unser Bewusstsein wird eintauchen, wie der Fisch in den Milchozean oder das Stück Tuch in den Farbbottich, wird eintauchen in das Bhagavatam. Es ist also nicht einfach nur ein oberflächliches Lesen gemeint da, mit nicht ein durch eine Gehirnhälfte rein, durch die andere raus, sondern es ist wirklich das vertiefte Lesen gemeint. Und wir werden in einem Workshop auch lernen, eine bestimmte Technik aus den Upanishaden, das reflektive Lesen, was also uns hilft, wirklich tief in das Thema einzutauchen. Ihr werdet so eine Technik kennenlernen und dann auch sofort ausprobieren können im Bhagavatam. Nun, wenn man vertieft wird in diese heiligen Schriften, dann gelingt es einem, auf diese spirituelle Bewusstseinsebene zu kommen oder in diesem inneren Raum. Da habe ich ja genug geredet. Nun möchte ich euch bitten, euch zu euren Nachbarn umzudrehen und kurz zu reflektieren mit eurem Nachbarn oder eurer Nachbarin eine bestimmte Frage. Ich muss aber erst mal sehen, ob jeder Nachbarn gefunden hat. Ihr braucht also Person A und Person B dazu. Ihr könnt auch zu dritt, wenn es, sagen wir mal, gesprächstechnisch schwierig ist, ist auch eine Dreiergruppe okay. Habt ihr, Kano Priya, hast du jemanden gefunden? Gut. Also, habt ihr alle Leute gefunden? Die Frage, die ich euch bitte zu diskutieren mit eurem Freund oder mit eurem Partner, ist: Habe ich schon einmal eine Erfahrung davon gemacht, mich in eine heilige Schrift zu vertiefen? Habe ich gemerkt, wie ich durch diese Übung schon einmal auf die spirituelle Ebene gekommen bin? Mit anderen Worten, habe ich gesehen, wie sich mein Bewusstsein verändert hat und ich in einen anderen Bewusstseinsbereich eintreten könnte? Bitte teile diese Erfahrung, wenn du eine solche Erfahrung gemacht hast, deinem Partner mit und sprech darüber ein bisschen. Es ist mir wichtig, dass ihr ein bisschen dem Seminar nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch folgen könnt. Die Heiligen Schriften sagen das so wunderschön, wie wichtig diese Vertiefung ist. Man kann diesen inneren Raum und damit auch den Herrn erlangen, indem man vertieft wird in den Herrn. Jemand, dem es gelingt, vertieft zu werden, kann frei sich überall bewegen. Und dann wird gesagt, was Monam oder Schweigen ist, ist in Wirklichkeit Vertiefung. Was Yajna ist oder was Brahmacharya ist, ist in Wirklichkeit nur Vertiefung in den Herrn. Und hier geht es uns um Svadhyaya, um Studium, Aranyaya, was genannt wird Aranyayana oder Studium, ist in Wirklichkeit nur Vertiefung. Ich möchte euch bitten, darüber ein bisschen zu diskutieren. Ist die Frage klar? Gut. Also habe ich eine Erfahrung schon einmal mit Vertiefung in die Heiligen Schriften Bhagavad Gita oder etwas anderes gemacht. Ihr habt ungefähr für diese Übung 5 bis 7 Minuten Zeit und fangt jetzt an. Hare Krishna. Ich glaube, von der Atmosphäre her zu urteilen, also es war richtig lautstark und einige haben richtig mit Begeisterung gesprochen. Habt ihr schon ein bisschen eine Erfahrung gemacht davon, was es bedeutet, durch Versenkung oder Vertiefung in eine spirituelle Praxis wie das Studium der Schriften mit Krishna wirklich in Kontakt zu kommen? Weil durch dieses vertiefte Studium wurde, wir also frei sind von den andauernden Angriffen der Ablenkungen, denen wir ausgesetzt sind. Nicht? Durch dieses vertiefte Studium, wo wir kommen wir wirklich in einen anderen Bewusstseinsraum hinein und hin und wieder auch in diesen inneren Raum, wo wir dann Krishna treffen können. Also aus dem Bhagavatam zu hören, oder zu lesen, um in diesen Raum zu kommen, ist eine sehr alte Praxis, die zum Beispiel in einer ganz alten Shastra, dem Skanda Purana, erwähnt wird. Nachdem Krishna die Erde verlassen hatte, haben die Devotis eine unglaubliche Trauer empfunden. Eine Trauer, die durch die Trennung von ihm zustande kam. Insbesondere litten unter dieser Trennung Krishnas Frauen, die Königin von Dwaraka. Einige von ihnen haben aus Trennungsgefühlen sofort ihren Körper aufgegeben und andere sind unter dem Schutz von Parikshit Maharaj nach Vrindavan gereist und haben sich in Vrindavan aufgehalten, dem Ort, wo ihr Krishna gegenwärtig war in seiner Kindheit und Jugend. Und dort trafen sie auf einen Enkel von Krishna, Vrajanab heißt dieser Enkel, der viele Tempel eröffnet hatte in Vrindavan und auch viele Deities dorthin gebracht hat und verehren ließ. Er war ebenfalls ein König, dieser Enkel, und lebte in Mathura und empfing also die Königin, die völlig distraught, sagt man in Englisch, in Deutsch etwa, völlig außer sich waren vor Trennungsgefühlen. Wo ist Krishna? Und sie ging dann nach Vrindavan, wie gesagt, der Enkel und die Großmütter, würde man sagen. Und die Königin weinten den ganzen Tag. Was sollen wir jetzt machen, wo Krishna, das Licht unserer Augen und das Licht unseres Herzens, uns verlassen hat? Nur eine einzige dieser Königinnen, die noch nicht gestorben waren, inneren Qualen, war völlig losgelöst und voller Freude. Sie hieß Kalindi. Irgendwann fiel das auf, alle weinten, nur Kalindi lächelte glücklich. Die Königinnen wandten sich dann zu Kalindi und sagten: Warum bist du so glücklich? Wir alle weinen aus Trennung von Krishna, aber du lächelst. Ja, sagte Kalindi, ich bin glücklich, weil ich mich erinnere an etwas. Ich erinnere mich an das Srimad Bhagavatam. Und während wir hier in Vrindavan sind, meditiere ich über die einzelnen Textstellen des Bhagavatams. Denn wisst ihr, alle hatten jetzt gehört, dass hier eine Lösung unter Umständen war und kam näher. Wisst ihr, damals, als die Gopis so zerrissen waren vor Trennungsschmerzen, weil Krishna Vrindavan verlassen hatte und nach Mathura und später Dwaraka gegangen war, damals, als sie in der gleichen Situation waren wie wir, hat Krishna Uddhava geschickt. Und der große, geweihte Uddhava hatte sie getröstet und hatte bei der Gelegenheit ebenfalls aus dem heiligen Werk den Srimad Bhagavatam vorgetragen. Ich erinnere mich heute an die gleiche Situation, wo schon einmal Krishnas Devotis geweint hatten aus Trennung von Krishna. Und ich erinnere mich an die Lösung der Srimad Bhagavatam, was ich damals gehört habe. Oh, sagten die Könige. Der Srimad Bhagavatam würden wir auch sehr gerne hören. Denkst du, es besteht die Möglichkeit, dass wir Uddhava treffen und Uddhava uns das Bhagavatam vorträgt? Ja, sagte Kalindi, Uddhava ist jetzt im Himalaya irgendwo und trägt das Bhagavatam gerade den großen Weisen vor, die Krishna noch nicht getroffen haben. Aber nach einer ganz geheimen Information befindet sich Uddhava gleichzeitig auch am Ufer des Kuhs. Kusum Sarova Sees. Er hatte, nachdem er das Bhagavatam vorgetragen hatte und die Reaktion der Gopis sah, den Wunsch gehabt, einfach nur als ein kleiner Strauch an Gulma in Vrindavan zu sein und den Staub von Krishnas Lotusfüßen abzukriegen. Nee, den falsch, von den Gopis. Den Staub von den Gopis, von den Füßen der Gopis zu kriegen. Und Krishna hat damals gesagt, das hast du, das kann so sein, du kannst das sein. Und so befindet sich Uddhava gleichzeitig in Badalikashrama, im Himalaya-Gebiet, aber auch in Vrindavan. Und wenn das stimmt, dann sollten wir Uddhava rufen. Tja, sagt die Königin, wie ruft man Uddhava? Wie können wir ihn bewegen, dass er sich offenbart? Kalini sagt, hört sehr aufmerksam zu. Ihr müsst die heiligen Namen Krishnas chanten. Und so haben die Gopis, die Königin, angefangen, ein super Kirtan zu machen. Da haben Instrumente wie Flöten auch gespielt. Sie waren zum Teil sehr musikalisch. Sie haben Wieners genommen, Saiteninstrumente, und haben ein Kirtan gemacht, wo sie Krishnas heiligen Namen chanteten. Und sie sangen und sangen, und der Kirtan erreichte immer neuere Höhepunkte. Es war richtig ein ekstatischer Kirtan. Und am Ende sahen sie, wie plötzlich, ich weiß, das ist sehr ungewöhnlich, Nandarani, das erlebst du nicht in deinem Krankenhaus, aber hör trotzdem zu. Sie sah plötzlich, wie Uddhava aus dem Gebüsch herauskam. Er kam praktisch aus den Pflanzen heraus und praktisch da längs. Er hatte eine Blume gelandet, die ihm bis zu den Knien reichte, aus Gunja-Beeren. Nicht Goji-Beeren, sondern Gunja-Beeren. Und einen gelben Dhoti an, der so leuchtete wie ein Blitz. Er hatte eine fast identische Hautfarbe wie Krishna, nämlich so dunkelblau, fast ins Schwärzliche gehend, und er lächelte verzückt, weil er den Kirtan seines geliebten Herrn hörte. Und der Kirtan lief noch einige Zeit weiter, und schließlich kam der Kirtan zu Fuß. Und Uddhava sagte zu Sadan Parikshit, den damaligen Weltkaiser, der war auch dabei, also der hatte ja die Königin nach Vrindavan gebracht, und sagte, Parikshit, ich weiß, was diese Devote, Frauen von Krishna wollen. Sie wollen Krishna wieder treffen. Sie leiden an Trennung. Und das ist möglich. Krishna kann getroffen werden, wenn man sich absorbiert ins Bhagavatam. Ich schlage deswegen vor, dass ich für einen Monat hier Bhagavatam vortrage, hier im Ranch, und helfe mir dabei, setze das alles ab. Und dann, Parikshit, zieh aus in die Welt. Zieh aus in die Welt, denn Kali Yuga greift jetzt um sich und besiege dieses schlechteste aller Zeitalter, sodass es nicht in das Herz der Devotees kommt. Jedenfalls jetzt noch nicht. Oh, sagte Parikshit, das ist ein schlechter Vorschlag. Ich habe gehört, dass du das Bhagavatam vortragen wirst. Es ist nicht so, dass in mir Krishna gleichgültig ist. Ich bin auch ein Devotee von Krishna, und ich möchte natürlich dabei sein. Ich will jetzt kein Feldzug machen gegen Kali, während hier das Bhagavatam vorgetragen wird. Ja, sagte Uddhava, mach dir keine Sorgen, Parikshit. Du wirst am Ende deines Lebens den großen Devotee Shukadev treffen, der dir das Bhagavatam am Ufer der Ganga präsentieren wird. Du kommst schon noch zu deinen Zeiten. Es ist aber noch nicht deine Zeit, jetzt das Bhagavatam. Wir brauchen dich, dass du das Kali-Yoga ein bisschen in Schach hältst, sodass es sich nicht so verbreitet.
Oh, sagte Parikshit, versprichst du mir, dass ich am Ende des Lebens ja, und wir werden darüber morgen noch hören. Das Versprechen wurde eingelöst. Shukadev, nicht Shukadev, Udava setzte sich dann in den Staub von Vrindavan. Er setzte sich bewusst auf kein Kissen, denn er wollte im Staub sitzen, den gleichen Staub, den Krishna mit seinen Lotusfüßen berührt hatte. Und dann trug er das Bhagavatam vor. Wollt ihr wissen, was am Ende seines Vortrages geschah?
Ja.
Es gibt eine Qualifikation, um das Bhagavatam zu hören. Große Begierde. Und das scheint mir hier noch nicht gegenwärtig zu sein in diesem etwas verschlafenen Dörfchen in der Schweiz. Ich weiß, ihr wart ganz im Zuhören, deswegen kommt ihr nicht so. Ich würde euch das vorlesen. Udava sagte, wo immer und wann auch immer die Devotis von Krishna kommen und das Bhagavatam-Bild zitieren und dem Bhagavatam zuhören, da wird Krishna ganz zweifelsohne gegenwärtig sein. Man sagt sogar, Madhavananda hat mir das gesagt, wenn man in Orissa Bhagavatam-Vorlesung macht, dann tut man am Ende immer einen besonderen schönen Sitz hinton, damit Krishna sich hinsetzen kann. Denn Krishna sitzt dort und hört das Bhagavatam mit. Ja. So, Udava sagte, Krishna wird mit Sicherheit dort erscheinen, wo das Bhagavatam rezitiert wird. Und wie das ist, möchte ich euch gerne vorlesen. Ich habe es hier direkt aus der Skanda Purana. Als der Herrscher von das Bhagavatam vortragen wollte, sagte er, also ich trete mein Königreich, meinen Sohn ab, ich habe jetzt keine Zeit zum Herrschen, ich sitze auch dabei und höre mir den Nektar auch an. Er ging dann mit seinen Großmüttern und setzte sich in den Staub von Vrindavan. Udava sprach dort das Srimad Bhagavatam für einen ganzen Monat in einem Wald in der Nähe des Govardhanberges. Während alle Zuhörer die wunderbaren Spiele Krishnas kosteten, die im Bhagavatam beschrieben wurden, sahen sie plötzlich, wie überall um sie herum Krishna erschien und seine transzendentale Gestalt offenbarte. Sie sahen diese Spiele, die im Bhagavatam beschrieben wurden, um sich herum geschehen. Vrajavanab sah, dass er auf der rechten Seite von Krishnas Lotusfüßen saß. So wurde Vraja und auch alle Königin frei von dem Kummer der Trennung von Krishna. Und sie fingen an zu leuchten wie Heilige. Sie sahen aus wie der Mond, der in Krishnas Rasa Lila erschienen war, und sahen sich so als Strahlen des Mondes und waren einfach nur erstaunt. So erfuhren sie die Heilung von den Schmerzen der Trennung von ihrem Geliebten und kehrten zurück zu Krishnas ewigen Reich. Sie und alle anderen, die bei dieser Bhagavatam-Lesung dabei waren, verschwanden ganz plötzlich und waren für gewöhnliche Menschen nicht länger mehr zu sehen.
Tälern um den Govardhanberg, unter den kühnen Vrindavan, in den Wäldern von Vrindavan genießen sie für immer transzendentale Spiele mit Krishna. Diejenigen, die Krishna völlig ergeben sind, können immer noch die Königinnen und Vrajanab dort sehen. Ja, jeder, der darüber hört, wie diese Devotees die Persönlichkeit Gottes erlangten, wird ebenfalls Krishna erreichen und von allem Kummer befreit werden. Ja. Das ist also eine Beschreibung, die uns zeigt, wie man durch die Methode der Vertiefung, der völligen Vertiefung in das Bhagavatam tatsächlich auf eine Bewusstseinsebene kommt, wo man die Inhalte des Bhagavatams sieht. Das ist möglich durch Vertiefung. Das trifft auch zu für die internationale Bewegung für abgelenktes Krishna-Bewusstsein. Wenn wir dieses eine Wort Ablenkung wegkriegen und daraus vertieft machen, ist das möglich. Und wir werden in diesem Seminar tatsächlich die vier Stufen der Vertiefung lernen. Das ist morgen, wenn ihr ein bisschen ausgeruhter seid, werden wir das lernen im Workshop. Wie wir tatsächlich schrittweise zu tieferen Bewusstseinsstufen kommen, die uns helfen werden, diesen Nektar zu kosten. So, ich möchte jetzt zum Abschluss dieser Session euch einladen zu einer kleinen Meditation, also zu einer kleinen, es geht hier um Vertiefung, sodass wir mal ein bisschen über Absorption hören. Ich würde vielleicht unseren Madhu Patti bitten, ein bisschen auch Balanandini, wir brauchen ein bisschen Sauerstoff hier. Wie seid ihr? Seid ihr einigermaßen ausgeruht oder sollen wir Kshatriya-Yoga-Übungen machen? Glaube ich nicht, oder? Nicht heute Abend, oder? Jeder lacht schon, weil ihr kennt von den anderen Seminaren das. Wir können ja eine einfache Atemübung machen. Also nehmt bitte eure Schultern so ein bisschen und richtig einfach so. Man tut einfach einatmen, wenn man die Schultern hochzieht, und ausatmen, wenn man sie runterbringt. Am besten die Schultern dann in die Hosentaschen fallen lassen, so tief. Vielleicht so. Einfach so strecken. So. Wenn ihr zur Decke kommt, mal dann machen, du machst das schon fast gut, aber du hast noch einen Meter, also du schaffst das. Also so hoch wie möglich. Das heißt, die Arme durchdrücken. Und nach hinten, dann heißt es, dass die Nadis so Saft kriegen. Aber okay, das reicht für heute. Ich habe auch keine Inspiration, immer diese Yoga-Übungen zum Aufwecken zu machen. Es ist ja auch, wir werden nicht so tief meditieren. Ich möchte euch bitten, euch gemütlich auf eurem Stuhl hinzusetzen und eure Hände entweder in den Schoß oder auf eure Knie zu legen, dass sie so bei euch sind. Genau. Es ist gut, wenn ihr den Rücken gerade habt. Vielleicht ist es gut, wenn ihr euch ein bisschen auf die Stuhlkante hinsetzt, also ein bisschen voran, also kommt. Also nicht bitte anlehnen, sondern einfach gerade sitzt. wenn ihr jetzt schaut, möchte ich euch bitten, euren Blick so ein bisschen vor euch auf den Boden zu setzen und ihn weich werden zu lassen. Jetzt atmet bitte 5-mal tief und hörbar ein. Also richtig tief. Und dann atmet durch die Nase einatmen und durch den Mund aus. Richtig tief. So richtig raus. Also da kann auch es wird gleich nach Brokkolis riechen und Sabjis, das ist gut. Oh, ja. Und am Ende von diesem 5 Ein- und Ausatmen tut ganz langsam die Augen schließen. Wir bereiten uns vor, über Krishna zu meditieren. In dem Lotus unseres Herzens gegenwärtig ist. Wir werden ein paar einfache Meditationsstufen machen. Bitte bleibt fokussiert und tut das, was ihr hört. Zunächst einmal atmet ganz ruhig ein und aus, ohne das Atmen zu forcieren. Folgt einfach eurem Rhythmus. Atmet durch die Nase ein und atmet auch durch die gleiche Nase aus. Nehmt beim Einatmen die Luft wahr, die um euch hier in diesem Raum ist. Nehmt wahr, wie die Luft euren ganzen Körper umgibt. Und nehmt dann wahr, wie sie beim Einatmen in eure Nase kommt. Von dort durch die Brust tief in den Unterleib geht. Und nehmt auch wahr, wie die Luft aus dem Unterleib nach oben kommt, die verbrauchte Luft durch die Brust nach oben geht und dann durch die Nase wieder in den Raum, der euch umgibt, gelangt. Folgt also dem Verlauf der Luft mit eurer Aufmerksamkeit. Nehmt jetzt wahr, wie die Luft, die von außen nach innen kommt und von innen nach außen fließt, verschieden von euch ist. Bei der nächsten Einatmung nehmt euren Körper und sein Gewicht wahr. Euer Körper sitzt auf einem Stuhl. Macht euch ganz kurz bewusst, wie ihr nicht nur verschieden von der Luft seid, die euch umgibt, sondern wie auch ihr auch verschieden seid von dem Körper, der euch umgibt. Nehmt eure Stimmung wahr.
Vielleicht ist sie ruhig oder vielleicht ist sie noch ein bisschen aufgewühlt von der anstrengenden Woche. Nehmt eure Gedanken wahr. Und nehmt wahr, dass ihr all dies beobachtet. Ihr könnt eure Stimmungen beobachten. Das heißt, ihr seid verschieden von euren Stimmungen. Ihr könnt sie beobachten wie Wolken. Auch eure Emotionen und Gedanken. Nehmt sie einfach nur wahr, ohne sie zu bewerten. Beobachtet. Jetzt bringt euer Bewusstsein zum Herzensraum. Der Raum im Herzen ist der Ort, wo ihr euch befindet, die ewige Seele. Ihr seid ewig, voller Wissen und auch voller Glückseligkeit. Und vor allen Dingen, ihr seid ein Teil von Krishna. Ihr seid Krishnas ewige, lebende Diener. Nun wollen wir Krishna im Herzen einen Empfang bereiten. Beim Einatmen werdet euch darüber bewusst, dass euer Herz mit einem goldenen Licht erfüllt ist. Werdet euch über das goldene Licht im Herzen bewusst. Hinter diesem goldenen Licht, tief im Herzen, befindet sich ein wunderschöner Ort, der Ort, wo Krishna ewiglich weilt, Sri Vrindavan Dham. Wir wollen meditieren über einen Text über Vrindavan Dham und mit unserer Aufmerksamkeit ganz und gar uns vertiefen in diesen heiligen Text. Vertiefung ist die Methode, tiefer zu gehen. Vrindavan Dham ist ein Ort von immer größer werdender Freude. In Vrindavan wachsen Früchte und Blumen von allen Jahreszeiten. Dieses transzendentale Land ist erfüllt von dem süßen Klang verschiedener Vögel. Aus allen Richtungen hört man das Summen der Hummeln. Vrindavan ist erfüllt von den kühlen Brisen und dem Wasser der Yamuna. Wunsch erfüllende Bäume schmücken Vrindavan und um diese Bäume winden sich Schlingpflanzen und wunderschöne Blumen. In der Yamuna wachsen rote, blaue und weiße Lotusblumen. Der Boden besteht aus Juwelen. Die so leuchten wie zahllose Sonnen die alle gleichzeitig im Himmel aufgehen. Es gibt in Vrindavan einen Garten aus Wunschbäumen, aus denen immer göttliche Liebe heraustropft. Und in diesem Garten gibt es ein Tempel aus Juwelen, dessen Spitze aus Rubinen besteht, roten Rubinen. Der Tempel ist von verschiedensten Juwelen erfüllt, sodass er leuchtend bleibt in allen Jahreszeiten. Es gibt wunderschöne hellfarbige Markisen, glitzernde Juwelen und Tore und Bögen in diesem Tempel. Der Tempel ist ewiglich frei von den sechs Wellen des Matternleides, Geburt, Alter, Krankheit, Hunger, Durst, Zorn. Es gibt es nicht da. Und in diesem Tempel gibt es einen goldenen Thron. Auf diesem strahlenden Thron sitzen Sri Sri Radha und Govinda. Krishna lächelt. Viele vertrauliche Gefährten sind darum, die Gopis, die ebenfalls voll mit Lächeln sind. Wir singen in dieser Gemütshaltung ein Kirtan.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Oh, no.
Hare 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 Hare
Wir können eine Lektion jetzt schon aus dem ersten Teil, dem Ankommen im Retreat-Teil, mitnehmen. Erinnert euch bitte, wie die Upanishad, die Chandogya Upanishad sagt, das, was als Brahmacharya bekannt ist, das, was als Yajna bekannt ist, das, was als Studium beschrieben und bekannt ist, ist im Grunde genommen nur
Vertiefung.
Yes, Absorbierung. Wir können auch sagen, das, was im Kirtan gemacht wird, ist wirklich Vertiefung. Und es ist dieser Punkt, der uns auf diese Bewusstseinsebene bringt oder, wie wir sagen, Krishna-bewusste Ebene, wo wir den Herrn treffen, ist diese Praxis, die uns beim Srimad Bhagavatam lesen, dazu bringt, Krishna zu treffen. Es ist das, was uns in der Zeit, wo wir ständig angegriffen werden von Massen, nicht Vernichtungswaffen, sondern Ablenkungswaffen, wirklich hilft, um in diesen inneren Raum zu kommen. Das ist, aber es gibt noch viel, viel mehr Informationen in Bezug auf das Bhagavatam und das werden wir morgen lernen. Ich möchte jetzt ganz kurz unseren talentierten Arranger, Organisierer bitten, das Wort an euch zu richten und ein paar praktische Hinweise an euch zu geben. Ich will es mal hier auskoppeln. Das ist Ananda Chaitanya, der eigentlich jetzt zum vierten Mal schon diese Serie organisiert. Mit dem Unterschied, dass ab, glaube ich, dem letzten Mal ein tolles Team sich um ihn gesammelt hat. Da gibt es auch die Also Rangini ist immer dabei, aber Madan Mohan und Madhumati haben wir gebeten, sich darum zu kümmern. Und die, vielen Dank. Man merkt, ihr habt den Raum viel voller gemacht als das letzte Mal. Also das ist sehr schön. Gut, Ananda Chaitanya. Dann vielen herzlichen Dank und lasst uns kurz hören, dass wir die Orientierung haben.